Guten Abend, ihr Lieben. Christiane und ich, wir freuen uns sehr, dass wir euch, uns an diesem Abend eine Freude machen dürfen. Ihr habt ja auf der Einladung schon das Thema gesehen. Unsere Ehe, Zweckverband oder Liebesbeziehung. Und habt sicher auch schon ein bisschen über das Thema nachgedacht, was da wohl jetzt mit gemeint ist und was da kommen wird. Und wir haben nur Gutes mit euch vor. Ja, wir haben, jetzt muss ich mal sehen, wie rum. Genau. Wir haben das in vier Bereiche geteilt, die Thematik, und wollen auch so in einer Stunde durch sein. Und danach gibt es ja was Leckeres, habe ich schon gesehen. Und dann wollen wir auch noch Zeit miteinander zum Gespräch haben. Der erste Teil ist also die Wortdefinition. Was ist ein Zweckverband? Woran erkennt man das, wenn Ehen im Zweckverband leben? Woran sieht man, dass eine Ehe in der Liebesbeziehung gelebt wird? Der zweite Teil ist die Umsetzung. Wie kann ich das ändern? In der Mitte der Zeit, also ungefähr nach 30 Minuten, werden wir 5 Minuten anbieten, die bitte nicht zur Pipi-Pause gedacht ist, sondern zu zwei Paarfragen. Wir haben einen Zettel mitgebracht und ich hoffe, jeder hat ein bisschen was zu schreiben, weil sonst gibt uns die Kinderstundentante sicher noch einen Stift. Und dann habt ihr 5 Minuten Zeit, um zwei Fragen pro Paar gegenseitig leise oder wie ihr möchtet zu beantworten. Der dritte Teil ist dann das Thema Glück in der Ehe. Und der vierte handelt sich um Romantik. Ja, übrigens auch Männer können romantisch sein. Ja, wir haben also, und das ist ja nichts Neues, entdeckt, dass viele christliche Ehen keine Liebesbeziehungen mehr sind, sondern nur noch Zweckgemeinschaften. Und das möchten wir definieren. Das heißt also, was ist ein Zweckverband? Was ist das Gegenteil davon, eine Liebesbeziehung? Ich fange mal mit dem ersten an. Zweckverband zum Beispiel bedeutet, du hilfst mir und ich helfe dir. Jeder kann glücklich sein.
Die Liebesbeziehung, wir helfen einander, Glück zu zweit. Dem Partner zur Hand gehen, ihm Aufgaben abnehmen, so hat man dann auch mehr Zeit füreinander. Das ist die Liebesbeziehung.
Genau. Thema Pflichterfüllung. Beim Zweckverband bedeutet das, ich kümmere mich um Haus und Hof und du machst das Essen und meine Wäsche.
In der Liebesbeziehung geht es darum, ich erfreue meinen Partner mit meinen Begabungen. Kann ihn unterstützen, Aufgaben abnehmen, meine Begabung einsetzen.
Also ihr merkt schon, am Anfang versuchen wir durch diese Gegenüberstellung, Zweckverband, Liebesbeziehung, eine Standortbestimmung zu erzeugen, dass jedes Paar oder jeder Partner natürlich für sich überlegt, wie mache ich das eigentlich? Bin ich mehr Zweckverbändler oder bin ich mehr Liebesbezieher? Ja, ein anderes Beispiel, im Zweckverband gelebt, bedeutet es, jeder singt sein Lied, jeder hat sein Hobby.
In der Liebesbeziehung, was können wir zusammentun? Man hat ja auch gemeinsame Interessen, die kann man ja rausfinden und dann kann man gemeinsam Dinge tun, gemeinsam Freude haben und nicht einer geht allein seinem Hobby nach.
Ja. Im Zweckverband zum Thema Dienst, jeder erfüllt seinen Dienst.
In der Liebesbeziehung, was kann ich tun, um liebevoll zu überraschen? Dich liebevoll zu überraschen, ja, den Partner liebevoll zu überraschen. einfach kreativ sein, ja. Man kennt ja Vorlieben vom Partner und wenn man die dann immer wieder auftischt, immer wieder präsent ist mit den Überraschungen, ja, kommt immer an.
Ja, Thema Freundschaft im Zweckverband bedeutet, dass jeder hat seine eigenen Freunde und besucht sie auch allein.
Und in der Liebesbeziehung, wir haben gemeinsame Freunde und besuchen sie auch gemeinsam.
Überhaupt alles, was eine Ehe im Zweckverband macht, macht sie so, dass sie sagen können, jeder macht sein Ding.
In der Liebesbeziehung, was wir tun, tun wir möglichst zusammen. Weil man so viel Zeit weil man so viel Zeit wie möglich miteinander zusammen sein möchte.
Im Zweckverband bedeutet das, keiner teilt sich dem Partner ausreichend oder auf falsche Weise mit, wie ein Wasserfall oder wie so jemand, der taubstumm ist, ne?
In der Liebesbeziehung, wir nehmen uns Zeit und sprechen über alle Dinge gemeinsam. Bei uns ist das ja beruflich, ich habe Wechselschicht, Wilfried hat eine stetige Schicht, weil er immer vormittags von 6 bis 14 Uhr Dienst hat. Und so haben wir teilweise Zeiten, dass wir uns manchmal nur abends sehen, aber manchmal, wenn ich dann nachmittags zur Arbeit muss, haben wir glücklicherweise noch die Mittagszeit, um gemeinsam zu essen und während der Mittagszeit wird dann natürlich auch kommuniziert und die Dinge, die wir erlebt haben oder Dinge, die anstehen, einfach durchzusprechen. Und so sind wir immer auf dem Laufenden. Der Partner hat immer die wichtigsten Informationen, weiß immer, wie es einem geht, gefühlsmäßig. Ja, genau.
Und wenn das mal nicht möglich ist, weil wir Schichtwechsel machen, das heißt, ich habe von 6 bis 14 Uhr Dienst, meine Frau von 14 bis 22 Uhr, dann telefonieren wir einfach. Ist auch mal ganz nett, die Stimme des Partners am Telefon zu hören. Also wichtig ist einfach nur, keine Ausrede gelten lassen und ständig miteinander im Gespräch sein. Ich sag mal so einen kleinen Nebensatz, wenn wir nicht im Gespräch sind miteinander, ist es der Teufel. Besser, wir machen das. Ne? Wir haben bessere Interessen.
Geht alles über eine gute Kommunikation.
Ja. Im Zweckverband noch ein letzter Punkt. Jeder gönnt sich selbst etwas Gutes.
Und in der Liebesbeziehung, ja, da gibt es dann eben die Überraschung, dass man dem Partner eine Süßigkeit in die Arbeitstasche packt, einen Liebeszettel drauf, ich liebe dich.
Was sehr überraschend ist, wenn man so nach dem Schlüssel fasst in die bewusste Tasche, um die Bürotür aufzuschließen und auf einmal ein Bounty oder irgendwas in der Hand hat, was man gerne isst, bevor man in den Schlüssel kommt. Ne? Schön lecker, ja. Ja, dann kommen wir schon zum zweiten Thema.
Ach so. Wie setze ich das Gesagte um? Einige denken jetzt, schön, aber wie sollen wir das nur schaffen? Ich habe so wenig Zeit und nicht die nötige innere Energie und Geduld. Zum Thema Zeit, für was nutzen wir unsere Freizeit? In der PAZ vom 29.08.2012 stand Folgendes. Deutschland, das Land der Unzufriedenen. Wir sehnen uns nach Freunden und Sicherheit, aber wir hocken einsam und besorgt vor dem Fernseher. Die BAT-Stiftung für Zukunftsfragen ermittelte diese Ergebnisse. Deutsche wünschen sich, mit Kindern zu spielen, Sport machen, einen Garten genießen, aber am Computer surfen und Fernsehen ist das, was sie tun. Jedenfalls gelingt es uns offenbar nicht, Kindern, Partnern oder Eltern so viel Zeit zu widmen, wie wir es eigentlich gern würden. Ganz schön dramatisch, ne? Wir tun das, was wir nicht wollen, war die Überschrift. Wir tun das, was wir nicht wollen. Da habe ich gedacht, Hilfe. Fernsehen ist die Hauptfreizeitbeschäftigung der Deutschen, gefolgt von Radio hören und telefonieren. Erst dahinter kommt die Familie und der Partner. Genau. Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.
Ja. Seneca hat das mal ausgedrückt. Interessant, ne, darüber nachzudenken.
Genau. Es ist eine Frage der Umgangsweise. Wie vertiefen wir unsere Liebesbeziehung? Also es geht halt tatsächlich darum, Prioritäten zu setzen. Dinge, die mir wichtig sind, da findet man Zeit für. Da findet man Wege für. Also muss man ganz neu die Prioritäten setzen. Ne? Denn es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern sie wird einfach falsch genutzt. Wie vertiefen wir unsere Liebesbeziehung? Durch Frieden stiften. Ja, jetzt kommt die Denkweise meiner Frau. Ja, das Wie, indem wir Probleme nicht ignorieren oder totschweigen, sondern indem sie angesprochen werden. Natürlich denken Männer und Frauen unterschiedlich.
Ja, das ist da oben. Wir sind jetzt da. Ne? Zum unterschiedlichen Denken von Mann und Frau gibt es folgenden Witz. Was passiert, wenn ein Mann den Computer einschaltet? Ich sag's euch, der Computer relaxt, weil viel Zeit zur Bearbeitung ist. Was passiert, wenn eine Frau den Computer einschaltet? Der Computer geht sofort auf volle 100% seiner CPU-Leistungsfähigkeit, weil er weiß, dass die Frau multitaskingfähig ist. Ne? Er ahnt schon, was da kommt. Ja, es ist tatsächlich so, nebenbei mal bemerkt, dass es auch im Gehirn einen Unterschied gibt zwischen den beiden Gehirnhälften. Die Frau hat viel mehr Verbindungen zwischen der rechten und linken Gehirnhälfte als der Mann. Deswegen können Männer, wenn sie sich ausruhen, auf 10% ihrer Leistungsfähigkeit zurückfahren. Die Frauen schaffen das nur auf 90%. Ja, deswegen sind sie auch nicht so ausgeruht, brauchen vielleicht manchmal auch mehr Schlaf. Was daraus entsteht, wenn Sender und Empfänger anders empfinden, also einfach anders aufnehmen, ne? Daraus entstehen einfach Konflikte. Die Frau sagt etwas, der Mann versteht es ganz anders oder andersherum. Und das Schöne ist aber, wenn wir darüber sprechen, entdecken wir, wenn wir nachfragen, Schatz, wie hast du das gemeint? Oder wie ist das bei dir angekommen? Kann man ja machen, ne? Dann wird man entdecken, ob das, was ich gesendet habe, empfangen wurde, oder ob das ganz falsch aufgenommen worden ist. Und wenn wir solche Konflikte beseitigen, logischerweise erschaffen wir ganz neue Ebenen in unserer Partnerschaft. Weil wir dann nicht aufeinander rumhacken, ich habe dir doch gesagt, ne, sondern, Schatz, wie hast du das gemeint? Also interessant ist, dass wir beide auch schon mal so Tretminen gehabt haben, aber wir haben entdeckt, dass wir nicht in die Tretminen reintreten müssen. Man kann ja drumherum gehen, ne? Und sich hinterher unterhalten, wie das Ding dahin gekommen ist. Ne? Jedes Urteil oder Vorurteil, auf das du verzichtest, und jeder Mensch, dem du verzeihen kannst, erspart dir eine Menge Zeit und eine Menge Traurigkeit und viel Unzufriedenheit und eine Menge überflüssiger Arbeit. Ich habe so das Gefühl, dass wir Ehepaare uns oft mit hausgemachten Dingen beschäftigen. Da hat niemand was von. Du nicht, dein Partner nicht, deine Kinder nicht. Und der Einzige, der sich freut, ist der Widersacher. Weil er ist der Zerstörer der Ehen. Das müssen wir wissen. Und deswegen wollen wir uns heute Abend Gedanken darüber machen, wie wir diese Konflikte ansprechen. Viele Partner verbrauchen viel zu viel Energie für diese täglichen Kabbeleien oder sogar Streitereien. Wir wollen das nicht unbedingt, aber es wird ausgelöst durch Unverständnis und das ist ein Schwachpunkt fast jeder Ehe, weil wir uns zu wenig Zeit nehmen, miteinander zu sprechen. Über uns selbst, nicht über das neue Auto oder über den Urlaub oder andere Dinge, sondern über unsere Person. Und weil wir die Gefühle des Partners nicht beachten. Wir haben so in Ehegesprächen auch schon ein paar Mal entdeckt, dass der Mann der Frau die Gefühle vorgeschrieben hat. Und ich dachte, wie kommt dieser Frechdachs eigentlich dazu? Ne? Also einfach bevormundet, hat er gar nicht gemerkt. Ne? Aber Dinge, die man oft tut, merkt man auch schon nicht mehr. Da wird man betriebsblind. Übrigens, mit einer Minute Ärger versäumst du 60 glückliche Sekunden. Ne? Interessant. Da steht was auf Englisch, die meisten können das. Ich übersetze das mal. Hast du jemals bemerkt, dass der Satz der Frauen, ich bin in 5 Minuten fertig, und der Satz der Männer, ich bin in 5 Minuten wieder zu Hause, genau das Gleiche bedeutet. Genau, deshalb wollen wir uns Zeit nehmen. Das ist jetzt auch gar nicht dran. Da sind wir noch. Deshalb wollen wir uns Zeit nehmen, ihr Lieben, miteinander über unsere Konflikte zu reden. Die Frage ist, wie hast du das gemeint? Oder, wenn man merkt, es ist nicht gut angekommen bei dem Partner, nicht drüber weggehen und sagen, die Zeit regelt das schon. Ne? Da wächst schon Gras drüber. Übrigens, manche Teppiche, wisst ihr, warum die so hoch liegen? Weil da schon so viel untergekehrt worden ist. Ne? Genau, sondern dass wir fragen, was hast du dabei gefühlt?
Ja, ich habe ein Konfliktbeispiel mitgebracht von uns beiden, das erst so vor 4 oder 6 Wochen gewesen ist. Meine Liebessprache ist Zeit miteinander verbringen und Dinge gemeinsam tun. Also ich muss jetzt nicht unbedingt Händchen halten, mit Wilfried auf dem Sofa sitzen. Es ist für mich auch total schön, wenn wir gemeinsam irgendwo zu Hause rumwerkeln und gemeinsam irgendwas anpacken. Ja.
Also mir fällt das Händchen halten auch sehr gut.
Ja, genau. ja, und so hatten wir geplant, die Veranda zu streichen. Ja, nun, ich bin ungeduldig, das habe ich festgestellt und war völlig erschrocken, dass so viel Ungeduld bei mir vorhanden ist. Wilfried, die Vorarbeit, wollte das ganze Material ranholen und ich denke, ja, jetzt muss er erst alles ranholen, Pinsel, Farbe, Schleifpapier, dies, das. Ich denke, ja, das wird hier noch 20 Minuten brauchen, ja. Okay, dann habe ich gedacht, so, dann stratzt du erst nochmal in deine Blumenbeete und guckst nochmal, ob da noch Unkraut rauszuzupfen ist. Derweil kann er ja schon mal alles ranholen und schon mal beginnen und ich stoße dann dazu. Ja, gesagt, getan. Ich war ab in die Beete und Wilfried stand allein nun da, musste erstmal Material ranholen, Werkzeug ranholen und fing dann schon an, das Holz abzuschleifen. Und ja, dann habe ich mich endlich bemüht und bin raus aus der Beete hin und habe dann noch den Rest mitgeholfen, runterzuholen, das alte, die alte Farbe und dann ja Pinsel zur Hand und dann ging es los. Ja, dann war es dann abends fertig. Während wir so gearbeitet hatten, habe ich jetzt nicht gemerkt, dass irgendetwas nicht so ganz in Ordnung war. Wilfried war wohl auch nicht verstimmt, wahrscheinlich waren wir nur sehr beschäftigt. Dann abends, nach dem Abendbrot, sagte Wilfried, Schatz, die Sache, wie du das da hast angehen lassen, dass du dich da einfach in die Beete noch verprimelt hast, um da Unkraut zu zupfen und dies und das, obwohl wir beide die Veranda fit machen wollten. Also das war jetzt nicht okay. Das war nicht okay. Wir wollten das gemeinsam machen und deine Unruhe hat es nicht zugelassen. Oder ich weiß gar nicht, ob er das gesagt hat mit der Unruhe. Ja, ich bin total traurig darüber, wie das so abgegangen ist. Ups, ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, Hilfe, das geht gar nicht, dass ich so viel Unruhe habe und einfach nicht mal geduldig warten kann, bis alles da ist und bis es dann wirklich losgeht. Ich stehe dann da und möchte dann gleich in den Händen klatschen und jetzt muss es angehen. Und da dachte ich, hey, so viel Ungeduld und da habe ich ihn jetzt so traurig mitgestimmt. Ich habe dann einfach bei mir geguckt, wo ist mein Problem. Ne? Ich habe jetzt nicht gedacht, ja, wo ist jetzt das Problem? War das jetzt so schlimm, dass du den Teil alleine machen musstest? Sondern ich habe erkannt, das geht gar nicht und das muss ich auch ändern. Und überhaupt, warum bin ich immer so ungeduldig? Und ne, ich will was mit ihm gemeinsam machen. Ja. Und ja, ich habe mich dann entschuldigt und ich war dann geschockt und im Bett lag ich dann nachher und habe dann geweint, weil mir das echt zu schaffen gemacht hat, dass ich dachte, hey, merkst du das jetzt erst, dass du so ungeduldig bist? Die Ungeduld muss doch schon immer bei dir gewesen sein. Wieso fliegt das jetzt erst so auf? Ne? Naja, für mich war klar, ich werde daran arbeiten. Ich fand das total schön. Wilfried war nicht in dem Moment, dass er jetzt verärgert, mich da irgendwo aus dem Beten rauszitiert hat, so nach dem Motto, jetzt komm aber ran, ne? Hätte man ja auch machen können. Wir wollen jetzt hier gemeinsam was machen. Wo steckst du? Was suchst du in den Beten? Ne? Nein, ganz ruhig haben wir da gearbeitet und abends wurde das in Ruhe angesprochen und ich durfte auch entdecken, wo mein Fehlverhalten war. Ne? Ich war dann traurig darüber, mich entschuldigt und ja, das Abendkuscheln war dann ein bisschen kurz und knapp, weil wir so ein bisschen deprimiert waren. Da dachte ich, ja, okay, wir haben uns aber nicht gestritten. Dann habe ich gedacht, und das ist schon mal genial. Es gab keinen Streit, wir haben uns nicht gegenseitig was vorgeworfen. Da habe ich gedacht, das ist genial. Wenn jetzt auch so der Stimmungsbarometer runter war, weil Traurigkeit da war, darf ja auch sein, das sind ja seine Gefühle. Ja, und genau.
Das ist das Schöne an der Sache, wir müssen nicht explodieren, aber wir dürfen unsere Gefühle zeigen.
Genau, das ist auch total schön, das schätze ich absolut an Wilfried, weil das können viele Männer nicht, sie können nicht ihre Gefühle zeigen. Wilfried hat es mit Worten ausgedrückt, ich bin total traurig darüber. Ne? Und da dachte ich, ja, er hat auch ein Recht, er hat sogar ein Recht und es ist auch richtig, wie geht denn sowas, ne? Ja, was ich hier veranstalte. Ne? Aber ich fand das total schön, dass er mir die Gefühle geäußert hat und so konnte ich für mich ganz klar entdecken, ja, so geht das nicht und genau, und ohne Streit halt, ne, ohne Streit. Konflikt schon, aber nicht, dass wir uns gegenseitig was vorgeworfen hätten. Ne, genau. Ach so, ja, das sind dann die Punkte. Wir beide gehen so damit um. Am selben Tag wird das Thema nochmal besprochen. Es wird nicht aufgeschoben oder gar vergessen. Die Dinge werden angesprochen, wenn da Unstimmigkeiten sind, dass einer etwas anders sieht, anders empfunden hat. Nicht laut werden, sondern ruhig ansprechen. Das ist auch bei uns wirklich an der Tagesordnung. Das finde ich auch total klasse. Konflikt sachbezogen besprechen, nicht personenbezogen. Genau. Die Sache wird angesprochen und nicht du hast aber. Ne? Und du, ne? Du hast keine Geduld, du kannst nicht. Ne? Sondern sachbezogen. Nicht beleidigend spielen, nicht beleidigt spielen. Genau. Das eigene Verhalten reflektieren. Finde ich auch total schön. Das mache ich sehr oft. Ich reflektiere mein Verhalten. Ne? Ich checke so ab, denke, hä, wie warst du denn da unterwegs? Hä? Ne? Finde ich aber gut, weil ich dann selber entdecken kann, war jetzt nicht so gut, was du da gebracht hast. Ne? Nicht nachtragend sein. Auch wichtig. Und Sache nicht in die Schublade stecken. Ist passiert, muss ich beim nächsten Mal schon lange nicht wiederholen und man muss nicht die Schublade aufmachen, um zu gucken, ja, wird beim nächsten Mal wieder so werden. Ja, ganz wichtig halt, keine Du-Botschaften verwenden. Du bist immer unpünktlich, du machst immer, ne, die Worte nie und immer nicht benutzen. Das ist absolut verkehrt. Nie und immer gibt es nicht. Man ist nicht immer und man macht auch nie, das, sowas gibt es nicht. Das sind Ausnahmefälle, mal so, aber das ist einfach die Unwahrheit, wenn man dem anderen, dem Partner das vorwirft mit immer und mit nie.
Und man nimmt dem Partner mit den beiden Worten nie und immer die Hoffnung auf eine Änderung im Unterbewusstsein und auch im Bewusstsein. Ja? Du bist immer wie deine Mutter, zum Beispiel, so ein Quatsch, ne? Oder wie dein Vater. Ne? Es ist einfach nicht so. Es gibt Parallelen, aber schon gar nicht immer. Außerdem haben wir die Chance, uns ändern zu lassen durch die Gnade Gottes. Und das ist wunderschön. Wir haben zwei Paarfragen vorbereitet. Magst du mal eben ein paar einen Zettel geben von da? Und wir haben 5 Minuten Zeit dafür. Für jedes Paar, ja. Es geht um 2 Fragen. Und fragt euch bitte über euren letzten Konflikt, den ihr irgendwann hattet. Irgendetwas oder vorletzten, ja. Stellt euch einfach die beiden Fragen. Wie hast du das gemeint und was hast du dabei empfunden? Hat jeder einen Zettel erhalten? Die Zeit läuft jetzt. Weitermachen. Ihr könnt, wenn ihr noch nicht damit fertig seid, zu Hause das noch fortsetzen. Heute Abend denkt dran, ich glaube in der Nacht haben wir sogar eine Stunde mehr. Ne?
Ja, genau. Hey. Und werden zurückgestellt.
Ich wollte sagen, denkt dran, irgendwann ist auch aufstehen dann gesagt. Ja, wir kommen zum dritten Teil. Glück in der Ehe. Ich habe vor 1-2 Wochen gelesen in einer Illustrierten im Warteraum vom Zahnarzt. Das war nicht ganz so glücklich mit dem Zahn, er musste dann raus. Aber die Letizia von Spanien, die Prinzessin, hat gesagt, ich bin glücklich. Was könnte ich mir mehr wünschen? Da habe ich drüber nachgedacht. Da dachte ich, guck mal, da wollen wir auch drüber sprechen. Ist ja interessant. Ne? Wenn jemand wirklich glücklich ist, wie sagt man so, wunschlos glücklich, Ne? Ich finde das schön. Total schön. Richtig schön. Das ist übrigens ansteckend. Deswegen sind wir auch hier. Dein Glück ist das schönste Geschenk, das du deinem Partner machen kannst, einfach deshalb, weil Glück ansteckend ist. Wir haben auch einen Bibeltext mitgebracht. Im 5. Mose 30, Vers 9, heißt es in dem Kontext, wenn wir also die Gebote Gottes befolgen, und der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben zu allen Werken deiner Hände. Jetzt wird aufgezählt. Zu der Frucht deines Leibes, zu den Jungtieren deines Viehs, zum Ertrag deines Ackers, dass dir's zugute komme. Denn der Herr wird sich wieder über dich freuen, dir zugut, wie er sich über deine Väter gefreut hat. Gott will, dass wir glücklich sind. Nehmen wir einfach mal das nächste Bild. Da komme ich gleich noch drauf. Glück heißt im Altdeutschen, das kommt vom Altdeutschen, gelucken. Und das bedeutet, jemand, der sein Leben meistert, jemand, der es schafft, ihm wird es gelucken, ihm wird es gelingen, da kommt das her, darin hat er Glück. Ja? Wenn einer Meister seines Fachs ist oder Meisterin, dann hat sie Glück in dem, was sie tut. Es gelingt ihm oder ihr. Ja, und ich habe gelesen, man ist glücklich verheiratet, wenn man lieber heimkommt, als fortgeht. Ja, ja, das habe ich auch schon mal so erlebt. Ja. Wenn man lieber heimkommt, als fortgeht. Ich komme übrigens sehr gerne heim. Auf dem Nachhauseweg denke ich schon, gleich werde ich sie wieder umarmen. Ja, es gibt noch so einen anderen Hochzeitsvers, der in Trauungen manchmal benutzt wird, um die Leute aufzuheitern. Der lautet, der eine hat ein trautes Heim und der andere traut sich nicht heim. Genau, das ist der Gegensatz davon. Ja, wie drückt sich die Liebe vieler Männer aus? Ich sage jetzt nicht aller Männer, ja. Aber ein Mann, der liebevoll sein glänzendes Auto pflegt, sagt, man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe. Ne? Also das ist jemand, der entweder nie verheiratet war oder nach vielen Jahren nach der Hochzeit nicht mehr weiß, was Verliebtsein bedeutet. Gibt solche Typen. In der Tageszeitung, in der Bild, die ich übrigens selten zur Hand bekomme, stand am 21.09. dieses Jahres, Männer arbeiten zu viel am Auto und zu wenig an der Liebe. Habe ich mir abgeschrieben. Dachte ich, stimmt. Ja? Auto rausfahren, putzen, ne? Wienern, reinfahren. Ne? Und wehe, es kommt eine Schramme dran. Und wehe, das hat auch noch die Ehefrau gemacht. Das geht ja gar nicht. Übrigens, von uns beiden ist meine Frau die bessere Autofahrerin. Sie fährt zügiger, sicherer, nicht unbedingt schneller, aber vorsichtiger. Da kann ich mich einfach, da kann ich ein Buch lesen auf der Autobahn. Ne? Und ich muss nicht gucken, ob da jetzt, ne, wie die Verkehrssituation ist. Liebe Männer, ihr Männer, liebe Brüder, wollte ich sagen. Könnt ihr das nachvollziehen? Einfach die Frau fahren lassen, weil Gott kann sie genauso sicher fahren lassen wie dich. Gehört auch ein Stück Glaube zu. Aber auch ein, aber auch ein anderer zu vertrauen. Ne? Wirklich so zu trauen, sie kann das genauso gut wie ich. Habe ich etwas Falsches gesagt?
Nee, ist so gut.
Ja. Das Auto erfährt in der deutschen Männerwelt eine hohe Wertschätzung. Aber wo ist die Liebe, die Wertschätzung zur Partnerin geblieben? Es gibt ein Zitat, das ist nicht ganz so toll, aber da ich Mann bin, darf ich das sagen. Männer hören auf zu werben, wenn sie ihr Schäfchen im Trockenen haben. Und das müssen wir Männer uns sagen lassen. Ich hoffe nicht, dass du zu diesem Personenkreis gehörst, weil da müsstest du ein bisschen was ändern. Ja, zum Thema Leidenschaft oder auch Hobby. Es gibt ja eine Menge Hobbys, ne? Also Hobby 1 ist Fußball in Deutschland, Autofahren, Formel 1 Rennen, Angeln habe ich auch schon gehört, ne? Also ich finde es ein bisschen langweilig, aber gut, es mag ja sein. Die Frage ist, wie lange ist Leidenschaft Leidenschaft, auch was die Ehe betrifft? Und warum ist es so, dass Leidenschaft leider abnimmt, wie der Mond manchmal? Das kommt zum Beispiel durch etwas, an das man sich gewöhnt. Ne? Der 100. Kuss ist vielleicht jetzt nicht ganz so wie der erste Kuss. Oder der Kuss am 10. Hochzeitstag ist nicht ganz so wie der in der ersten Hochzeitsnacht. Man kann sich dran gewöhnen. Das Thema Bekanntes spielt da auch noch eine Rolle mit. Ich weiß schon, wie es abläuft. Ich weiß schon, wenn sie mit mir spricht, was wieder alles auf den Tisch kommt. Ne? Leider haben wir auch manchmal dieses Schubladendenken, wo wir vorhin von Christiane von gehört haben. Da haben wir ja auch mehrere Schubläden. Ne? Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Mindestens gibt es 4. Und je nachdem haben wir da so verschiedene Nachrichten drin, die wir dem anderen dann wieder auf den Tisch legen. Ne? Also auftischen. Ich denke so, dass wir besonders als Christen diese Schubläden nicht brauchen. Weil wir wollen nicht nachtragen, das macht Gott auch nicht. Wir wollen auch in Vergebung leben, weil das brauchen wir auch. Und wir wollen auch barmherzig sein, weil wir das auch nötig haben. Wir Männer und wir Frauen. Ja, Christian ist dran. Moment, das ist das nächste Bild. Ja.
Warum lässt das Liebesfeuer in der Ehe nach? Ja, Problemquellen, nicht behandelte Verletzungen, nicht darüber sprechen, über Dinge, die gelaufen sind, also mangelnde Kommunikation, immer wieder. Keine Zeit voreinander, auch ganz dramatisch. Wir Frauen wünschen uns sowieso, Zeit mit dem Partner verbringen zu können. Der Mann möchte das auch davon ab, der möchte auch Zeit mit seiner Frau verbringen. Bei uns kommt das nur manchmal falsch an, aber im Grunde genommen, ja, möchte er auch Zeit mit der Ehefrau verbringen. Und für die Frau ist es wichtig herauszufinden, habe ich so in einem Buch mal gelesen, die gemeinsamen Interessen, dass man entdeckt, wo beide Freude dran haben, ne? Haben wir Freude, schwimmen zu gehen, gehen wir gerne ins Kino, fahren wir gerne Fahrrad und so kann man dann gemeinsame Zeiten dann auch pflegen. Im Alleingang unterwegs, allein entscheiden ohne den Partner, ist auch nicht gut. Besser die Dinge gemeinsam durchsprechen. Weil der andere fühlt sich ausgegrenzt. Der fühlt sich einfach ausgegrenzt, nicht kompetent, keine Ahnung. Ja, warum entscheidet der Partner das jetzt allein? Geht nicht. Besserwisserei, den Ehepartner erziehen wollen, ist auch ein Ding. ist unmöglich. Kann man so nicht machen. Fühlt sich der andere auch wie ein kleines ungezogenes Kind, ganz ehrlich, wenn man erzieherische Maßnahmen ergreift, dem Partner gegenüber. Finde ich echt doof. Kenne ich aus meiner ersten Ehe, aber finde ich echt doof. Bin ich froh, dass wir sowas nicht tun.
Darf ich da kurz zwischensprechen? Auch Liebesentzug wird manchmal als Erziehungsmaßnahme benutzt.
Ja, das ist so mies.
Ein anderer. Das ist voll daneben. Hm.
Oder nicht miteinander reden. Ne? Also das Schweigen im Walde, den anderen ignorieren und damit dann auch bestrafen. Das ist Psycho.
Das ist Psychoterror.
Psychoterror, genau. Ja, das habe ich mal am Arbeitsplatz erlebt mit dem Chef. Aber das kann man mit dem Partner auch machen und das ist auch völlig daneben. Völlig daneben. Zu spät zum Essen kommen oder erst nach dem dritten Zuruf, das Essen ist fertig. Das ist auch eine absolut unfeine Art. Also die Frau gibt sich Mühe mit Essen kochen und ja, das Essen steht auf dem Tisch und der Ehemann kommt nicht ran, aus was für Gründen auch immer. Ist auch, ja, Thema nicht, dass das nicht wertgeschätzt wird, was die Frau da leistet.
Da gibt es so schöne Übungen. Ich habe mal selbst Essen gekocht in meiner Familie und da kam meine Frau an die anderen zu spät. Da war ich nicht beleidigt. Da haben sie beide mal zu
essen. Danke, Mann.
Die Ehe ist wie eine Pflanze. Wenn sie Nahrung, Liebe und gute Pflege bekommt, wächst und blüht sie. Wenn nicht, geht sie ein. Ganz klar. Also von nichts kommt nichts. Also Ehe ist auch ein Stück Arbeit. Also ganz ehrlich, es ist jetzt nicht, dass einem irgendwas in den Schoß fällt. Also man muss tatsächlich sich auch schon einbringen. Liebesfeuer in der Ehe. Jesu Aufgabe ist es, ein Feuer anzuzünden. Unsere Aufgabe ist es, das Feuer zu erhalten. Also wir können jetzt nicht nur durch Gebete irgendwo denken, wir können alles jetzt ranbeten, wissen wir ja egal, um was es geht. Wir müssen unseren Teil auch erledigen.
Also damit möchte Christian auch sagen, oder wir zusammen, Gott tut seinen Teil, was nur er tun kann. Und wir müssen unseren Teil tun, den er nicht für uns tut, weil wir das tun können. Ne? Das ist wie bei bittet, das machen wir, Gott, so wird euch gegeben. Das macht er. Ne? Suchen können wir, finden lassen macht er. Aber wenn wir das Erste nicht tun, tut er das Zweite nicht. Und wenn wir nicht anklopfen, tut er auch nicht auf. So ist das hier auch.
Psalm 75, Vers 4. Das Land zittert und alle, die darin wohnen, aber ich halte seine Säulen fest. Gott will deine Ehe erhalten und festigen. Das will Gott und das tut er auch. Du brauchst einen ungehinderten Zugang zum Herzen deines Partners, zu seinen Gedanken und zu seinen Gefühlen. Intimität ist, wenn wir unsere Herzen kennen, ohne dass wir einander Vorbehalte haben. Genau. Also auch aussprechen, alles aussprechen und ich kann nur appellieren auch an die Männer, sprecht eure Gefühle aus. Ihr zeigt damit keine Schwäche, sondern im Gegenteil, ihr werdet Achtung von euren Frauen bekommen, weil wir Frauen finden das echt klasse. Also ich war richtig begeistert, als ich gemerkt habe und festgestellt habe, der Wilfried äußert seine Gefühle. Ich habe gedacht, wow, das ist echt toll, weil ja, so kann ich da auch drauf eingehen. Und oft ist es so, dass ich seine Gefühle schon wahrnehme und weil ich sie wahrnehme, stoppe ich dann natürlich und denke, das sagst du jetzt aber nicht. Du siehst ja, ne, Gesichtsausdruck manchmal, ne, siehst, das empfindet er jetzt, das kannst du jetzt nicht machen. Und dann hat er den Satz gesagt, nein, du kannst das jetzt nicht sagen, möchtest du gern, aber das behältst du für dich. Und so geht man dann auch Streit aus dem Weg, ne? Weil man auf die Gefühle des anderen eingeht. Aber wenn die Gefühle nicht geäußert werden, ist es auch schwierig.
Ja, christliche Psychologen wurden mal nach dem Geheimnis ihrer glücklichen Ehe befragt. Also Leute, die sich damit auseinandersetzen ständig. Sie haben zusammenfassend folgende Antworten gegeben. Unter dem Thema das Geheimnis meiner glücklichen Ehe. Die erste Antwort war, die Einzigartigkeit meines Partners wahrnehmen und akzeptieren. Da stecken riesige Welten drin. Dein Partner ist einzigartig. Den gibt es nicht nochmal so, weil er ein Original Gottes ist. Wenn dir das richtig klar wird, wird dir auch klar, wie teuer er ist. Und wie wertvoll und wie wertgeschätzt er ist. Es wäre schön, wenn er auch in deinen Augen so wertgeschätzt und wertvoll zu sehen ist. Und dann ihn akzeptieren. Ne? Wie vorhin schon kurz erwähnt, nicht erziehen wollen. Ne? So, gibt so verschiedene Möglichkeiten, das will ich jetzt nicht bringen, der Zeitrahmen lässt das nicht zu. Aber du weißt schon, was ich meine. Nicht am Partner rumzerren, so wie du ihn haben möchtest, sondern sei Gott dankbar, dass dein Partner so ist, wie er ist. Und nimm ihn einfach in deinem Herzen an. Irgendwann hast du ihn ja auch mal aus Liebe geheiratet. Also das setze ich jetzt mal voraus. Ne? Und wenn das jetzt heute ein bisschen anders sein sollte, dann müssen wir uns einfach fragen, wie wir da wieder hinkommen. Dass wir diese Einzigartigkeit und diesen Wert des Partners entdecken. Wenn dir das gelingt, kann ich dir direkt prophetisch vorhersagen, aber da brauche ich gar keine Prophezie zu, kann ich dir direkt sagen, dann wird deine Ehe auf der Stelle total glücklich. Das nächste ist, auf meine eigenen Bedürfnisse achten. Um selbst in der Ehe glücklich zu sein, kann ich nicht dauernd nachgeben. Ich kann auch nicht dauernd gucken, was braucht mein Partner, sondern ich darf auch mal gucken, was benötige ich. Jesus hat das so gesagt, du sollst leben. Das bedeutet, er ist gekommen, dass wir das Leben und volles Genüge haben sollen. Auch ein Bibelwort dazu. Das ist der Auftrag Jesu gewesen, auch in unserer Ehe. Das bedeutet, für alle Nicht-Egoisten, denk auch mal an dich. Und für alle Egoisten, denk auch mal an deine Frau. Der dritte Punkt ist, dass wir den gegenseitigen Respekt nicht verlieren dürfen. Auch nicht bei Konflikten. Könnt ihr so schauen?
Na ja, es ist alles, ich kann ruhig stehen, ist alles gut.
Vielleicht geht das so noch besser. Geht das noch? Genau. Also auch nicht dann, wenn die Geschwindigkeit mal ein bisschen größer wird in der Ehe. Ne? Wenn das Fahrwasser an die Seite spritzt. Denk daran, dein Partner verdient Respekt. Und zwar den gleichen, den du auch haben möchtest von deinem Partner. Wertgeschätzt zu werden. Die meisten Konflikte passieren überdies nur dadurch, weil genau das verletzt wird. Weil man respektlos wird. Und dann fängt der Partner an, sich selbst schützen zu müssen und baut einen Wall auf. Und das ist anstrengend und das ist störend. Der vierte Punkt ist, bewahre die Freundschaft in deiner Ehe als Triebfeder. Warum sind wir? Um den Respekt und die Leidenschaft zu erhalten, damit ihr keine Routine habt. Also Routinen, ne, sind ja Schleifen, das bedeutet, es passiert immer das Gleiche, Tag ein, Tag aus und nochmal. Und wenn dein Computer zum Beispiel in einer Schleife festhängt, dann bedeutet das, du kannst Kaffeepause machen. Ne? Oder gar nichts mehr machen, weil diese Routine, da kommt er nicht mehr alleine raus. Ne? Wir ziehen dann irgendwann den Netzstecker oder schalten ihn ab, es geht aber nicht mit deinem Ehepartner. Ne? So, dann müssen wir anders beigehen und gucken, dass er unser Freund wird. Das ist sehr interessant, darüber nachzudenken. Auch das haben wir auch so entdeckt, ne? Dass wir nicht nur Verliebte sind, also wir sind immer noch in den Flitterwochen, sondern wir haben uns auch verlobt und wir haben uns auch verheiratet und wir sind auch verknallt und wir sind auch befreundet. Christiane ist meine beste Freundin und ich darf ihr bester Freund sein. Bedeutet, wir wollen durch dick und dünn miteinander zusammenhalten, freundschaftlich, nicht nur als Ehepaar. Eine Freundschaft zu zerstören ist noch viel schwieriger als eine Partnerschaft zu zerstören, weil Freundschaften halten aus ganz anderen Aspekten auch noch zusammen. Aber es ist eine ganz andere Thematik. Wir haben ein paar Tipps. Überrasche deinen Partner mit Liebesbotschaften. Zum Beispiel, es gibt ja so Selbstklebezettel, ne? Da kann man was Nettes draufschreiben. Bitte schreib nicht drauf, ich brauche wieder Haushaltsgeld. Ne? Sondern vielleicht drei Worte. Ne? Du weißt schon, welche drei Worte ich meine.
Die berühmten drei Worte.
Genau, die berühmten drei Worte. Ne? Oder irgendwas anderes Lesbares. Oder manche sind ja auch, also können ja auch gut malen. Und klebt das an den Spiegel, weil da wird sie morgens vorbeigehen. Also sie bestimmt. Wir Männer auch. Aber sie wird das entdecken. Oder, was man auch machen kann, ich bekomme hin und wieder mal so etwas in meine Arbeitstasche. Wer mag das? Schön, ich auch. Und da hat sie einfach einen Zettel beigepackt, ne? Ich liebe dich, deine süß wie nix. Also wir haben mal einen Asterix-Film geguckt, ne? Genau, und da haben wir uns zwei Namen zugelegt. Ja, also ich fand das sehr nett und habe das aufbehalten und dachte, vielleicht ist das mal ein guter Tipp. Oder, was mir auch mal passiert ist, stellt euch vor, Feierabend, ne, endlich Feierabend, ich zum Auto, ne, auf dem Weg zum Auto, da bin ich noch so von hier zur Tür weg ungefähr, so 10 Meter, da sehe ich eine rote Blume am Scheibenwischer. Mein erster Gedanke war, Hilfe, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ne? Weil mir war klar, meine Christiane wusste gar nicht, wo ich immer parke bei der Arbeit. Habe ich erstmal einen Schreck gekriegt. Und erst habe ich gedacht, ist wohl ein anderes Auto. Ne? Nee, war meins. Ne? Mensch, denke ich. So, und dann habe ich das Kärtchen da dran gelesen und habe entdeckt, dass sie es ist. Da war ich ja voll erleichtert und voll erfreut. Ne? Aber ihre Freundin hat ihr gezeigt, wo mein Auto steht. Ne? Das wusste ich nicht. Ja, aber ist auch eine tolle Idee. Ne? Einfach mal vorbeizufahren bei der Dame oder bei dem Herrn und ein Blümchen zu hinterlegen. Ne? Kann man so festklemmen, ne? Wie die Knöllchen. Kommt gut an. Ne?
Ja, und ich sage immer, das, was wir Frauen uns wünschen, kleine Liebesbriefe und so kleine Überraschungen, fang einfach an und überrasche deinen Mann. Du wirst sehen, er wird irgendwann kommt die Retourkutsche. Ja. Weil immer jetzt nur denken, mein Mann schreibt überhaupt gar keinen Liebesbrief, was ist das für einer, wieso ist der da nicht mal ein bisschen romantisch veranlagt, was soll das, ne? Ich arme, ne? Fang du an, habe ich meiner Arbeitskollegin auch gesagt, fang du an, wenn du dir das wünschst, dass dein Schatz dir mal wieder ein Briefchen schreibt, schreib du ihm ein, wo ist das Problem?
Ja, und Männer freuen sich auch mal über eine Blume, ne? Also keine Frage. Ja, und noch etwas. Lachen bringt eure Liebesbeziehung aus der Schieflage in die Waage. Ne? Einfach herzhaft zusammen lachen. Deswegen gibt es so einen Trick auch, wenn du eine gute Ehe haben willst, dann lacht oft und regelmäßig zusammen. Ne? Wie er das veranstaltet, weiß ich nicht. Vielleicht so ein Asterix-Film, ne? Kann man gut bei lachen. Haben wir uns, Dankeschön, ausgeliehen bekommen. Ne? Oder irgendwas anderes, Nettes. Ne? Aber sitzt nicht zusammen und redet müßig über euer Minus auf dem Konto, das kommt nicht so gut. Sprecht über Dinge, die Spaß machen. Ne?
Romantisch sein. Warum? Genau. Gott ist romantisch. War der Beginn einer Botschaft über Erweckung. Die Geschichte der Menschheit beginnt mit einer Hochzeit. Adam und Eva. Jesus beginnt seinen Dienst mit einem Wunder auf einer Hochzeit. Und schließlich wird alles mit der Hochzeit des Lammes seinen Höhepunkt finden. Ganz klar, Gott ist romantisch. Gott hat die Spuren seiner Kreativität in seiner Schöpfung hinterlassen. Ein Teil von Gottes Romantik bist du. Wenn du morgens in deinen Spiegel guckst, siehst du, vielleicht etwas verschwommen durch Sorgenfalten und Wutrunzeln. Gottes Romantik. Entdecke die Romantik Gottes in der Schöpfung. Mache es nach in deinem Haus. Kerzen, kein grelles Licht. Düfte der Jahreszeit entsprechend. Sanfte Musik. Lass dir etwas einfallen. Und vor allem nehmt euch auch viel Zeit füreinander. Stellt das Telefon ab oder leg es einfach mal in den Kühlschrank.
Funktioniert danach auch. Sind ja nur 5 Grad drin.
Macht regelmäßig Eheabende, an denen ihr nur für euch da seid und keine Störung annehmt. Dann habt ihr Zeit zum Gespräch, zum Fotos anschauen, Filme sehen, Eis essen gehen, spazieren gehen und macht es euch schön warm im Wohnzimmer. Plant eure Eheabende regelmäßig im Terminkalender, sonst wird das nichts. Man muss sie planen. Man muss sie entweder Woche für Woche oder wenn man will sogar einen ganzen Monat abchecken, wann soll in der Woche dieser unser Abend sein. Also wir haben das wirklich stetig durchgezogen. Ich bin froh, dass wir das von Anfang an im Visier hatten und ja, das nicht haben schleifen lassen. Ein bisschen Kreativität muss bei uns manchmal noch reinkommen, aber ich reflektiere ja auch dann, fange ich auch wieder an zu reflektieren, ja, jetzt waren wir schon wieder vier Abende hintereinander zu Hause, das ist ja dann auch schon wieder so einerlei, ne? Schatz, irgendwie müssen wir doch mal gucken und wenn wir nur mal durch die Fußgängerzone flanieren und nebenbei ein Eis essen, aber jetzt dann nur auf dem Sofa und wieder mal einen Film angucken und, ne? Aber einfach die Zeit zu zweit, das ist absolut notwendig. Absolut notwendig. Also,
ja. Also wir hatten die Idee gehabt, dass einer dem anderen also eine Überraschung macht oder er ist der Leiter des Abends. Also
ja.
Heute gehen wir spazieren.
Genau.
Und Thomas sagt eben, wir gehen essen.
Genau.
Ne? Also gegenseitig.
Ja, genau. Das Ideen dann. Ja.
Super.
Ja.
Ja, ein anderer ergänzt.
Genau, ganz genau. Ja.
Das ist ja auch das Schöne am Terminkalender, dass da alle wichtigen Dinge eingetragen werden. Ne? Ein Eheabend ist eines der wichtigsten Termine der Woche. Deswegen tragt ihn einfach ein. Guckt, wir machen das gerne am Sonntagabend. Kalender her, Christiane, Ian und mein, die mögen sich. Und da gucken wir, dass wir dann die nächste Woche gut einsetzen, gut planen. Auch noch offene Zeit lassen. Ja. Bill Heibels hat mal gesagt, das ist eine Gemeindeleiter aus den USA, von einer recht großen Kirche, die drei mächtigsten Worte in dieser Welt lauten: Ich liebe dich. Die drei mächtigsten Worte. Liebe ist eine Macht. Gott ist Liebe, finden wir im 1. Johannes 4. Ne? Gott ist Liebe. Und wenn wir in der Liebe bleiben, bleiben wir in Gott und Gott in uns. Es gibt vier Sätze zu der Liebe, die möchten wir euch noch mitgeben. Der erste Satz heißt: Liebe zu Gott ohne Liebe zum Partner is nothing, zählt nichts. Damit betrügen wir uns selbst. Denn wenn wir den, sagt die Bibel, also, oder anders gesagt, wie können wir Gott lieben, den wir nicht sehen, wenn wir den nicht lieben, den wir sehen? Ne? Der zweite Satz heißt: Liebe zu Gott ohne Taten zählt nicht. Das ist auch beim Partner so. Jesus vergleicht ja die Ehe zwischen Mann und Frau mit sich und seiner Brautgemeinde. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber ja, er lässt Gott in Ruhe, ne, kümmert sich nicht um ihn, ja, das reicht nicht, weil Liebe drückt sich in Taten aus. Der Ehefrau reicht es nicht, wenn der Mann zu ihr sagt, ich liebe dich. Das sind schöne Worte, aber sie möchte diese Worte mit Taten gefüllt sehen. Die Männer übrigens auch. Oder gibt es hier einen Widerspruch? Genau. Also, es sind einfach Worte und Taten, die zusammengehören. In der Tat, das ist so. Das dritte ist: Liebe zum Partner, haben wir gerade gesagt, ohne Taten zählt auch nicht. Das ist der Vergleich dazu. Und das vierte: Liebe zum Partner mit Taten bedeutet, seinen Schöpfer lieben. Ist das nicht schön? Die Bibel macht das sehr deutlich. Wenn ich den Ehepartner liebe, ne, ihr Männer, liebet eure Frauen, wir kennen den Text, dann wertschätze ich ihren Schöpfer. Dann liebe ich ihren Schöpfer. Und weil das auch mein Schöpfer ist, bekomme ich die Retourkutsche. Ne? Weil das, was ich sehe, werde ich ernten. Auch nur Gutes. Andersherum funktioniert das genauso. Liebe ich meine Frau nicht, also ich mache Worte und sage das, aber mein Leben steht nicht dahinter und sie sagt es vielleicht auch noch vorwurfsvoll und ich reagiere nicht, dann werde ich auch das ernten, was ich sehe, nämlich nichts. Schwierig. Aber kann man ändern. Ne? Kann man einfach gut ändern. Und es ist so schön, den Partner zu lieben und damit seinen Schöpfer zu lieben. Ja, das ist übrigens mein Lieblingszeichen. Das male ich überall hin. Wir haben euch, wenn ihr denn mögt, Hausaufgaben auf euren Zettel geschrieben, dass ihr bitte gemeinsam lesen könnt und auch gemeinsam darüber sprechen. Nehmt euch auch Zeit dafür. Das ist 5. Mose 30, Vers 1 bis 10, dass ihr auch den Zusammenhang seht, wo der Vers 9 herkommt, den wir vorhin verlesen haben. Dann gibt es im Neuen Testament noch ein sogenanntes Kapitel der Liebe. Das kennen die meisten. aber auch nicht auswendig. Und deswegen ist es gut, diesen 1. Korinther 13 auch nochmal zusammen so Stück für Stück zu lesen und zu fragen, wie machst du das eigentlich mit mir und wie mache ich das mit dir, was da steht. Ne? Die Liebe ist freundlich, langmütig, geduldig und was da so alles kommt. Ja, wir wünschen euch allen noch viele schöne Abende zu zweit und danken euch herzlich, dass ihr uns eingeladen habt.
Dankeschön.